Das unglücklichste Wesen der Welt. In dieser Folge von Die Kronleuchter. Marie-Thérèse de Bourbon. Am 19. Dezember 1778 in Versailles in Frankreich kam ein kleines Mädchen auf die Welt, nämlich die Tochter des französischen Königspaars, bestehend aus Ludwig dem 16. und seiner Gattin Marie Antoinette, ja gebürtige Erzherzogin von Österreich war, berühmte Tochter der Maria Theresia.
Die Ehe der beiden wurde im Jahr 1770 geschlossen.
Da waren sie beide sehr, sehr, sehr jung, ich glaube beide 14 oder so.
Jedenfalls konnte die Ehe 7 Jahre lang nicht vollzogen werden, was natürlich ja nicht so positiv ist, weil man will natürlich erstens Nachfolger und Thronfolger in die Welt setzen und außerdem war es auch für das Ansehen von der Marie Antoinette nicht sehr positiv.
Da gibt es eigentlich ganz witzige Geschichten dazu vom Geschlechtsakt, den die Marie Antoinette beschreibt, wo der Ludwig, also die beiden waren ja da sehr jung noch miteinander, wie er immer davon rennt.
Die habe ich auch gelesen, ja. Also es ist eher, man kann sagen, es ist eher am Ludwig gelegen, dass die Ehe von nicht ihm vollzogen wurde.
Man weiß ja nicht wirklich, was los war. Ich habe medizinische Erklärungen gelesen, dann noch von Homosexualität bis Missbrauch und so weiter.
Da waren einige Gerüchte im Raum, warum er sich da so geweigert hat.
Aber wer dann das Ehebett in Ordnung gebracht hat, sagt man so, war dann der Bruder von der Marie Antoinette, der Kaiser Josef II., der auf Staatsbesuch war, ein sehr langer Staatsbesuch. Relativ bald darauf ist dann die Ehe das erste Mal vollzogen worden.
Da schreibt er nämlich die Marie Antoinette am 30. August 1777 an ihre Mutter.
Schon seit 8 Tagen ist meine Ehe vollkommen vollzogen. Der Beweis ist wiederholt worden und gestern noch vollständiger als das erste Mal.
Damit war jetzt dann die Ehe auch gültig von den beiden. Trotzdem hat es allerdings noch ein Jahr gedauert, bis sich dann die ersten Anzeichen einer Schwangerschaft bei der nun 23-jährigen Marie Antoinette eingestellt haben. Da sind wir jetzt im Jahr 1778. Und der Ludwig hat sich so drüber gefreut, dass er seine Gattin reich beschenkt hat und sogar Bälle zu ihren Ehren ausrichten hat lassen.
Am 18. Dezember 1778 war es dann soweit und die Wehen haben eingesetzt. Das ist jetzt natürlich einmal ein positives Anzeichen. Allerdings war das Gebären damals am französischen Hof jetzt dann nicht gerade so eine
intime Sache. Ja.
Also das ist halt wirklich im Beisein der Öffentlichkeit des Hofstaats erfolgt.
Jedenfalls war die Marie Antoinette so mit dieser ganzen Gefolgschaft, die sich da in den kleinen Raum versammelt haben, so überfordert, dass sie in Ohnmacht gefallen ist. Und der Ludwig hat dann kurzerhand entschieden, dass er die ganzen öffentlichen Geburten abgeschafft hat. Also hat er alle Zuschauer des Raumes verwiesen und die Marie Antoinette konnte dann quasi den Geburtsvorgang in Ruhe beenden.
Ist auch ganz witzig, dass er das da dann, also das wahrscheinlich bleibend abgeschafft oder so.
Genau, das war so die letzte öffentliche Geburt in Frankreich.
Ist halt schon witzig, dass das so dass das passiert und so kurz vor der Revolution praktisch. Ja. Marie Antoinette hat glaubt, einen Buben auf die Welt gebracht zu haben und somit einen Dauphin, also einen Thronfolger von Frankreich. Dauphin war eben der Titel des Thronfolgers immer, was eben so auf diese Grafschaft, was eine Grafschaft, ich bin mir nicht sicher, ob es eine Grafschaft oder ein Fürstentum war, mit dem Delfin im Wappen bezogen hat. Ich mache immer diesen irrsinnig schlechten Witz, den Franzosen haben so einen Dauphin und den Großbritannien haben so einen Prince of Wales. Ich weiß, es ist ein unglaublich schlechter Witz mit Delfinen und Walen, aber ja. Anyway. Ja, jedenfalls war es eben kein Sohn, sondern war es eben eine Tochter, die sie auf die Welt gebracht hat. Und angeblich soll sie in Tränen ausgebrochen sein.
Vor Enttäuschung.
Ja, aber trotzdem hat die Geburt das, das Gemüt des Ehepaares und des französischen Volkes erhellt. Und es ist dann auch der französischen Tradition entsprechend, wie es eigentlich bei der Geburt eines Dauphins passiert, ist jetzt auch bei ihr passiert. Nämlich hat es einen sechswöchigen Kirchgang in der Kathedrale Notre Dame gegeben und auch in der Kirche
Sainte-Geneviève. Und dort hat, also bei einem dieser Kirchgänge, hat das Königspaar dann auch der Trauung von 100 jungen Mädchen beigewohnt. Und aus Freude über die Geburt hat dann die Marie Antoinette jedem Mädchen eine Mitgift von je 500 Livres ausgehändigt, sowie die Bezahlung der Ammen für die zukünftigen Kinder aus den frisch geschlossenen Ehen versprochen. Und es wurden 15.000 Livres unter das Volk geworfen. Die haben die Geburt da anständig gefeiert.
Und ich stelle mir das so vor, so verteilt wie eben die Bröseln bei irgendwelchen Daumen. Ja. Genau, das Kind hat dann den Namen Marie-Therese erhalten. Man kann sich denken, nach wem sie benannt worden ist, eben nach der Großmutter, die Maria Theresia. Und sie hat den Titel Madame Royale erhalten. Madame, die Tochter des Königs, Madame Royale ist ja auch der klassische Titel, den ja im französischen Königshaus der ältesten Tochter immer gegeben werden kann. Es gibt heute auch noch sowas Ähnliches im britischen Königshaus. Die haben da mal das ein bisschen abgekupfert oder halt übernommen, nachdem eine französische Prinzessin nach Großbritannien geheiratet hat, dort in der Gestalt des Titels Princess Royal. Kennt man heute noch. Das ist die Princess Anne im Moment, die Schwester von King Charles.
Ja, also Madame, die Tochter des Königs, diesen Beinamen, diesen Beisatz hat die Marie-Therese erhalten, weil zu ihrer Geburt nämlich der Titel Madame schon von der Schwägerin des Königs, nämlich von der Maria Josepha von Savoyen, geführt wurde. Die war nämlich mit dem Bruder des Königs, mit dem Stanislas Xavier von Provence, dem späteren Ludwig dem 18. verheiratet.
Und die Marie-Therese wuchs natürlich am Hof von Versailles auf und kam dann, wie es ihm üblich war, in die Obhut einer Erzieherin, nämlich der Fürstin von
Guémet. Der Victor Armand Joseph de Rohan.
Die dann eben ab 1780 aufgrund der Verschuldung ihres Gatten durch die neue Favoritin von der Marie Antoinette, nämlich der Gräfin Yolande Martinet Gabrielle von Polastron, genannt Madame de Polignac, ersetzt worden ist. Und man muss vielleicht auch ein Bild dazu sagen, die stellt vielleicht so den Inbegriff einer verschwendungssüchtigen Aristokratin vor der Zeit der Revolution dar. Also böse Zungen würden jetzt sagen, da hat sie sich vielleicht besonders gut mit der Marie Antoinette verstanden. Ich habe vielleicht oft ein bisschen den Eindruck, man tut vielleicht der Marie Antoinette vielleicht ein bisschen Unrecht, vielleicht hängt dann auch die Revolutionspropaganda nach, wird doch sicher auch irgendwie berechtigt sein, garantiert. Mhm. Aber ja, vielleicht ist das Punkt soll sein, vielleicht ist das die gemeinsame Ebene, die sie irgendwie miteinander gehabt haben und deshalb war sie so ihr Favorite.
Mhm. Hat vielleicht so ein bisschen aufeinander abgefärbt, in beiden Richtungen, nehme ich an.
Ja.
Ja, und die war jetzt eben die Erzieherin, nicht nur für die Marie-Therese, sondern dann auch für die jüngeren Geschwister, die ihr dann noch folgen sollten. Nämlich wurde 1781 der lang ersehnte Thronfolger, der Louis-Joseph-Xavier-François, geboren, 1785 der Louis-Charles und 1787 die Sophie-Hélène-Béatrice. Und die Kinder sind wirklich im größten Luxus aufgewachsen am Versailler Hof, also materialistisch und aber auch auf persönlicher Ebene, da die Mutter Marie Antoinette, was man vielleicht von ihr auch nicht so weiß, selbst regelmäßig persönlich Zeit mit den Kindern verbracht hat, um mit ihnen zu spielen. Und da muss man wirklich sagen, dass das ein Novum am königlichen Hof dargestellt hat, dass sich deine Mutter mit ihren Kindern persönlich abgibt.
Ja, dass die Kinder dann im Netz eben durch die Erzieherinnen und so weiter eben praktisch großgezogen werden. Man kann vielleicht sagen, die Marie Antoinette war eine ja liebevolle, hinreißende und bemühte Mutter. So hat sie auch den Umzug der Suite von der Marie-Therese neben ihre eigene praktisch verordnet, kann man sagen. Und zu ihrer Erstgeborenen hat sie eben immer ein besonderes Verhältnis gehabt. So hat sie beispielsweise nach der Geburt des Thronfolgers 1781 gesagt:
Er gehört dem Staat, aber meine Tochter gehört mir. Ist vielleicht ganz bezeichnend, wie da die Beziehung zu Mutter und Tochter war.
Das Mother-Daughter-Bonding irgendwie.
Ja, die Marie-Therese hat sich recht gut entwickelt und war von ihren jüngeren Geschwistern auch immer so das kräftigste Kind. Sie hat zum Beispiel auch schon mit 8 Monaten laufen und sprechen können, wie man auch einen Brief von der Marie Antoinette an ihre Mutter entnehmen kann.
Die arme Kleine fängt in ihrem Gitterchen schon richtig das Laufen an. Seit einigen Tagen sagt sie Papa. Ihre Zähne sind noch nicht draußen, aber man kann sie schon alle spüren. Es freut mich sehr, dass sie ihren Vater zuerst nennt. Das macht die Beziehung zu ihm noch inniger. Alles geht genau nach Plan. Und was mich betrifft, so könnte ich sie nicht zärtlicher lieben.
Im Alter von 18 Monaten hat die Marie-Therese bereits ein sehr großes Personal um sich herum versammelt gehabt. So waren 20 Geistliche beschäftigt,
9 Ärzte,
ein Friseur,
ein Pediküre,
je ein Lehrer in Zeichnen,
Schreiben,
Musik,
Mathematik,
Physik
ein Tanzlehrer.
und ein Trapezmeister.
Die Marie Antoinette hat den Kindern außerdem ein Blumenbeet zur Verfügung gestellt, das sie eben ja unter Hilfenahme von Schaufeln, Rechen, Gießkanne und Co. beliebig bepflanzen durften.
Und die Marie-Therese hat außerdem eine Herde von Schafen und Ziegen bekommen, die von einem Hirten gehütet wurden, geschenkt bekommen.
Also das finde ich eigentlich schon eine sehr spannende Erziehungssache, ne? Da habt ihr Blumenbeet und tobt euch dort aus.
Ja, aber das haben ja zum Beispiel auch die Kinder vom Franz dem Zweiten, haben ja auch ein kleines, ja, Blumenbeet oder einen kleinen Garten bekommen, den sie da
Stimmt, ja.
bearbeiten haben können. Also
Meinst, hat er das dann von der Marie Antoinette gehabt?
kann sein.
Also kurz noch zu den Erziehungsmethoden von der Marie Antoinette. Da schreibt sie:
Ich halte dazu an, größtes Vertrauen zu mir zu haben. Sie haben gelernt, dass Ja Ja bedeutet und Nein Nein. Aber ich gebe Ihnen stets eine Ihrem Alter entsprechende Erklärung für meine Handlungsweise.
Finde ich cool.
Ja, sehr, sehr modern irgendwie.
Es passt super in die
Ja,
heutige Zeit irgendwie
ja.
hinein. Man kann auch sagen, die Marie Antoinette hat sehr viele Stunden mit der Marie-Therese verbracht, um ihr Sticken und Stricken beizubringen.
Also ich denke, man sieht wirklich so diese persönliche Beziehung zwischen der Mutter und ihren Kindern.
Und natürlich, also auch wenn sie vorher gesagt hat, der Sohn gehört dem Staat und die Tochter gehört mir, bekam die Marie-Therese natürlich trotzdem eine Apanage zu, nämlich 8.000 Livres, also das sind
Umgerechnet kann man sagen, circa 80.000 Euro.
das
Wenn man das vergleicht mit dem Tageslohn eines Vorarbeiters zur damaligen Zeit, der hat nämlich nur 3 Livres betragen.
am Tag halt.
Ja, und sie hat halt 8.000
Im Jahr.
bekommen.
Allerdings haben die Kinder eben die Hälfte ihrer Apanage an arme Kinder abgeben müssen. Denn einerseits wollte die Marie Antoinette die Kinder eben über Armut unterrichten.
Da hat sie zum Beispiel auch in einem sehr harten Winter aus Paris eine Fülle von kostbarstem Spielzeug liefern lassen, das alles vor den Kindern aufgebaut und ihnen dann gesagt, wenn jetzt gerade nicht so schlechte Zeiten wären, dann hätten sie das alles haben können, aber so haben sie die Spielsachen leider wieder zurückschicken müssen.
Andererseits hat natürlich die Marie-Therese im Alter von 9 Jahren pro Monat 8 Dutzend Handschuhe aus feinstem weißen Leder, 12 Flaschen Lavendelwasser, 22 Tiegel Pomade, 18 Töpfe Puder verbraucht. Wobei man dazu sagen muss, dass die Handschuhe nur einmal getragen werden durften und auch die Flaschen und Tiegel nach einmaligem Öffnen sofort weggegeben worden sind. Also das ist wieder die andere Seite.
Sehr verschwenderisch. Ja. Ja. Also ja, und aus der Liebe und Bevorzugung der Mutter, sowie eben jetzt durch den gerade gehörten verschwenderischen Umgang, der da am französischen Hof geherrscht hat, das alles hat natürlich im Charakterbild von der Marie-Therese einen sehr negativen Eindruck hinterlassen. So ist zum Beispiel überliefert, dass sie im Alter von 5 Jahren bereits auffällig hochmütig und arrogant war, wie auch ihre Mutter in einem Brief an deren Schwester bemerkt hat.
Marie-Therese fühlt das Blut Maria Theresias und Ludwigs des 14. in ihren Adern. Sie muss sich daran erinnern, um ihres Ranges würdig zu sein, aber Freundlichkeit ist eine ebenso wichtige Eigenschaft wie Würde. Hochmut vertreibt die Zuneigung.
Und um jetzt das Verhalten der kleinen Marie-Therese zu verbessern, wurde auf den Wunsch der Mutter zu den Mahlzeiten ein Bauernmädchen eingeladen, der das Essen dann zuerst serviert wurde. Und die Marie-Therese musste dann mit dem Bauernmädchen auch Konversation betreiben. Aber man hat leider mit diesem Versuch keinen Erfolg verzeichnen können. Also das ist gescheitert. Und so wurde dann schließlich im Jahr 1788 die gleichaltrige Marie-Philippine Lambriquet, das war die Tochter eines Hofbediensteten, die wurde dann unter dem Namen Ernestine Lambriquet vom Paar adoptiert und zur Spielgefährtin von Marie-Therese gemacht und hat auch die gleiche Erziehung genossen wie die Marie-Therese. Und den Namen Ernestine Lambriquet bitte gut merken, da kommt nämlich am Ende der Folge noch eine kleine Geschichte.
Ich wollte nur dazu sagen, zwecks dem Bauernmädchen,
ja.
Ich finde das so spannend, weil die Marie Antoinette hat sich ja in den Hofgärten ja auch selber einen kleinen Bauernhof errichten lassen, was, glaube ich, vielleicht so ein gewisses idyllisches Idealbild von ihr war und dass sich das vielleicht da irgendwie ausgewirkt hat und deshalb irgendwie jetzt ein Bauernmädchen da hereinbracht wird.
Ja, kann natürlich auch mitspielen, aber ich glaube, es war halt einfach, dass ein Mädchen, was halt nicht in diesem Prunk aufgewachsen ist, ja. Dass das vielleicht einfach so der Marie-Therese reflektiert hat, also was sie alles hat und die andere nicht hat.
Was ja dann eh sehr gut nicht funktioniert hat. Gut, wie hat sie noch ausgesehen? Das haben wir noch gar nicht besprochen.
Ja, also die Marie-Therese soll als Kind wirklich besonders hübsch gewesen sein. Sie hat himmelblaue Augen und goldene Locken gehabt, also wie ein kleines Engel.
Ich finde das immer so witzig, weil das genau so eine Beschreibung haben wir eigentlich ganz oft bei den Habsburgern. Ja. Mit den blauen Augen und den goldenen Locken.
Ja, scheint was Genetisches zu sein. Ja. Aber wie immer haben wir ganz nette Bilder auf Instagram und Facebook. Und da gibt es auch diese vielleicht bekannteren Abbildungen von der Marie Antoinette mit ihren Kindern. Das finde ich, habe ich ganz herzig gefunden.
Ja, also checkt die Bilder aus auf alle Fälle. So, jetzt genug der Harmonie. Jetzt kommt die Französische Revolution. Und wir werden auf die Französische Revolution noch genauer in den Basics-Folgen eingehen.
Die noch folgen werden.
Ja, also es kommen noch zwei Basics-Folgen. Und also ich würde das jetzt einmal in der vierten Basics-Folge vermuten, die auch in Kürze erscheinen wird. Aber jetzt noch einmal ganz kurz, also Französische Revolution, wie beginnt es? Die Volksvertreter wenden sich gegen die absolute Monarchie. Es erheben sich die Stadtbürger praktisch gegen die veralteten Verwaltungs- und Herrschaftsstrukturen, der Aufstand der Bauern gegen das Feudalwesen und natürlich spielt die wirtschaftliche und finanzielle Situation des Staates auch eine Rolle. Revolution bricht aus und im Jahr 1789 ist es dann soweit, dass die Königsfamilie flüchten muss.
Und wie man sich vielleicht vorstellen kann, war diese Flucht vor allem für die Kinder ja sehr stressig und sehr angsterfüllt. Also sie haben wirklich in ständiger Angst gelebt und haben auch nur wenig Essen und Trinken und kaum Schlaf bekommen. Also sehr unregelmäßig. Und ja, es war wirklich so ein richtiges Herausreißen aus dieser familiären, ja, Idylle, Königshof. Die Kinder haben außerdem den Beschimpfungen und Drohungen gegen ihre Eltern mit anhören müssen. Und das alles war natürlich ja nicht sehr angenehm für die Kinder.
Nach dem Sturm der Tuilerien scheitert der Fluchtversuch nach Varennes. Man wollte ja praktisch, also sie haben sich ja versucht, nach Osten zu begeben, um schließlich Österreich zu erreichen, ist nicht gelungen. Und die Familie wurde nach der Enthebung von König Ludwig am 10. August 1792 im Tempel.
Das war ein von den streitbaren Templerorden im 12. Jahrhundert erbautes, sehr tristes Burggefängnis im Herzen der Stadt, das aus einem Hauptturm und vier Seitentürmen und 3 Meter dicken Mauern umgeben war.
Da sind sie untergebracht worden. Die Marie-Therese kam also mit 14,5 Jahren in Gefangenschaft und in der Gefangenschaft wurde anfänglich noch den Kindern zuliebe noch halbwegs staatlich gewohnt und gespeist. Man muss vielleicht auch dazu sagen, es hat ja auch das Manifest vom Herzog von Braunschweig gegeben, also dem Heerführer von der Gegenpartei, die Gewalt gegenüber dem Volk angedroht hat, wenn der Königsfamilie was passiert. Das ist vielleicht auch ein Faktor. Aber die Kinder haben dort jetzt im Gefängnis Unterricht erhalten.
Und zwar von den Eltern persönlich. Da hat der Vater, der König, der ehemalige König, hat er den Kindern aus dem Gedächtnis Landkarten gezeichnet und vorgelesen. Und die Mutter Marie-Antoinette und die Tante von der Marie-Therese, die Madame Elisabeth,
Also die jüngste Schwester des Königs.
Die haben die Kinder in Musik unterrichtet.
Darf ich da ganz kurz einwerfen? Ich hätte unglaublich gerne mal eine von den Kompositionen von der Marie Antoinette hören. Ich weiß nicht, wo es die gibt oder ob da irgendwer irgendwas hat. Also ihr könnt uns gerne eine Nachricht schreiben, falls irgendwer Tonaufnahmen von oder irgendwer das persönlich einmal aufgeführt hat. Irgendwelche Stücke von der Marie Antoinette, weil ich weiß, dass sie Sachen komponiert hat. Es ist mir nur noch nie untergekommen, dass
Ja,
das
interessant, ja.
irgendwer gespielt hätte oder so. Also nur als kleiner Zwischenruf in eigener Sache. Musik ist so harmonisch. 1793 sind die Eltern enthauptet worden.
Und das Tragische ist eigentlich, dass die Marie-Therese eigentlich gar nicht wirklich gewusst hat, was mit den Familienmitgliedern, also der Mutter, der Tante und dem Bruder, ja, geschehen ist. Also die sind einfach einzeln aus der Zelle geholt worden und eigentlich niemand hat der Marie-Therese, ja, vom Tod berichtet.
Also die Haft war jetzt, darf man sich jetzt nicht zu harmonisch vorstellen, nach dem, was wir gerade erzählt haben, also absolut nicht. Es hat auch beispielsweise die Gerüchte gegeben, dass die Marie-Therese und auch die anderen Kinder von Wachen missbraucht worden sind und dass sie sogar schwanger gewesen sein soll. Nachdem dann aber ihr letzter Bruder, der Louis Charles 1795 verstorben ist, war die Marie-Therese dann sogar das einzige überlebende Kind des ehemaligen französischen Königspaares.
In der Gefangenschaft hatte die Marie-Therese, kann man sagen, drei Dinge, die sie abgelenkt haben. Das war einerseits ein Gebetbuch, was sie besessen hat, eine ja mehr schlecht als recht bestehende Reisebeschreibung und ein Knäuel Garn. Das hat sie dann zu Handarbeiten verarbeitet und hat dann immer wieder aufgelöst und dann von neuem begonnen, um sich da ja zu beschäftigen. Sie hat auch ihre Zelle rund um die Uhr geputzt und aufgeräumt und ist eigentlich ständig auf und ab gelaufen, um in körperlicher Form zu bleiben. Außerdem musste sie täglichen Leibesvisitationen durch betrunkene Nationalgardisten strotzen.
Insgesamt hat sie 3 Jahre und 4 Monate in dieser Gefangenschaft verbracht, davon 13 Monate in Einzelhaft. Nach und nach sollte Marie-Therese nun wieder mit der Außenwelt interagieren können. Deshalb hat sie den Kontakt mit der Gattin eines Polizeioffiziers da
Madame de Chantaren.
bekommen, die ihr schonend über das Schicksal ihrer Familie berichten sollte. Und die sagt über sie:
Sie besitzt Herzenstakt und Seelenstärke. Sie ist höflich und offen. Und zuweilen zeigt sich schon ein Anflug von Heiterkeit bei ihr.
Es wurde jetzt dann sogar eine neue Garderobe angefertigt.
Da muss man vielleicht auch dazu sagen, dass sie nach und nach so quasi Hofgang bekommen hat. Also sie ist dann dort in dem ja, Innenhof oder in dem kleinen Park dort mit der Madame de Chantereine spazieren gegangen. Aber das musste sie schon bald einstellen, weil sich so viele Schaulustige um diese Mauern versammelt haben, dass der Marie-Therese das richtig unangenehm war. Und dann ist sie freiwillig lieber ja, im geschlossenen Raum geblieben.
Und dort hat sie vielleicht auch ein bisschen dahin gefristet, gemeint, bezüglich dem Tod der Eltern: Ich wäre lieber mit meinen Eltern gestorben, als verurteilt zu sein, um sie zu trauern.
Jetzt kommen wir wieder zu einem Lichtblick ein bisschen. Nämlich wird sie am 18. Dezember 1795, also einen Tag vor ihrem 17. Geburtstag, freigelassen.
Bei ihrem Auszug hat man dann an den Wänden in ihrem Zimmer geschrieben gefunden: Marie-Therese, das unglücklichste Wesen der Welt. Und: Mein Gott, vergib denen, die meine Eltern sterben ließen. Das Ganze ist dann im Austausch mit französischen Kriegsgefangenen, ist sie dann nach Wien gebracht worden, wo sie dann am 9. bzw. 10. Jänner 1796 eingetroffen ist.
Und ganz typisch für Österreich, da wurden bereits Heiratspläne für die Marie-Therese geschmiedet. Sie sollte nämlich mit dem Bruder des Kaisers, mittlerweile war nämlich Franz II. Der Kaiser,
Also ihr Cousin, also der Sohn von ihrem Bruder, von Leopold II.,
nämlich dem Erzherzog Karl, dem Held von Aspern, verheiratet werden.
auch bekannt als Karl von Österreich-Teschen, der ja Napoleon seine erste Niederlage zugefügt hat, oder wird so glorifiziert als eben der Sieger von Aspern, der da eben Frankreich besiegt hat. Und die Marie-Therese ist mit diesem Heiratsplan jetzt nicht sehr glücklich. Die schreibt dann nämlich:
Ich denke gar nicht daran. Wir führen mit Österreich Krieg. Ich werde niemals einen Feind Frankreichs heiraten. Ich möchte aus diesem Gefängnis heraus, aber ich möchte lieber in einer französischen Hütte als im Ausland als Erzherzogin leben.
Also doch sehr
Das sieht man, dass
Frankreich.
sie ja immer noch sehr mit Frankreich verbunden war.
Ja, und eigentlich in dem Frankreich ihre Zukunft sehr ungewiss ist. Aber ja, sie kommt dennoch nach Wien und wird im leopoldinischen Trakt der Hofburg untergebracht.
Da befindet sich heute der Amtssitz des Bundespräsidenten, nur als kleine Info.
Und in Wien ist sie dann vom Kaiserpaar die kleine Französin genannt worden. Und das ist das Spannende, mit wem sie dann in Wien sehr viel Zeit verbracht hat, nämlich,
Mit unserer Marie-Louise.
was noch immer eigentlich eine von meinen Lieblingsfolgen ist.
Sagst du über jede Folge.
Jetzt sind alle Folgen meine Lieblingsfolgen natürlich.
Natürlich, ja.
Also auch die heutige Folge wird eine Lieblingsfolge von mir sein.
Ja.
Aber eben auch die Folge, man muss sie opfern, eben wo es um die Marie-Louise geht.
Die dann ja mit dem Antichristen, dem Napoleon Bonaparte, verheiratet wird. Also da schließt sich so ein Kreis wieder irgendwie. Ganz interessant.
Also, ich finde es auch so spannend, weil wir im Zuge unserer Folgen da jetzt da wirklich so ein gewisses persönliches Netzwerk halt irgendwie sich dann im Nachhinein so herausgestellt hat. Also so die Marie-Louise, ja, mit ihrem Kontakt zu Marie-Therese und zu Maria Carolina, die gefährlichste
Frau gegen
in Polen,
Napoleon.
ja. Also da muss so ein richtig schönes Netzwerk irgendwie so von diesen Damen, wie sie sich da verstanden haben.
Sehr interessant.
Aber jedenfalls.
In Wien ist sie auch in regen Briefwechsel mit ihrem Onkel von der französischen Seite, mit dem Ludwig dem 18. gestanden, der mittlerweile in Verona residiert hat. Dem hat sie geschrieben.
Ich möchte so gern meinen Cousin, den Herzog von Angoulême, heiraten. Ich hoffe sehr, dass diese Ehe bald zustande kommt. Und der Ludwig schrieb über sie:
Das Schicksal meiner Nichte, ihr Mut, ihre Tugenden sichern ihr die Aufmerksamkeit aller Franzosen. Es ist wichtig für mich, daraus Nutzen zu ziehen und sie mit meinem Erben zu verheiraten. Also da hat die Marie-Therese ihre eigenen Heiratspläne geschmiedet, die ganz und gar nicht im Zeichen der Österreicher gestanden sind.
Sie verließ dann am 4. Mai 1799 Wien und traf dann im Jagdschloss Mitau in Kurland, also das heutige Jelgava in Lettland, ein, das der russische Zar Paul I. für Ludwig den 18. zur Verfügung gestellt hat. Dort war auch ein französisches Zimmer für sie eingerichtet.
Gegen den Willen des österreichischen Kaisers heiratete die Marie-Therese nun am 10. Juni des Jahres 1799
War sie 21?
ihren Cousin, den Louis-Antoine d'Artois, den Herzog von Angoulême.
Zu ihrer Trauung hat sie ein silbernes, reich mit Perlen besticktes Kleid und ein Brillantenhalsband getragen.
Das war ein Geschenk vom Zar Paul.
Russische Geschenke sind immer sehr verlockend, wie man auch aus der heutigen österreichischen Geschichte weiß.
Und
Nein,
in der Hochzeitsnacht hat sich aber ja herausgestellt, dass der Louis Antoine, also ihr frisch angetrauter Ehemann, impotent war. Kann man vielleicht schon vorgreifen, dass die Marie-Therese keine Kinder bekommen wird?
vielleicht noch kurz zum Aussehen von ihrem Gatten. Es wird beschrieben als ein magerer Jüngling mit langen Armen, spindeldürren Beinen und einem nervösen Blick. 3 Tage nach der Hochzeit reist er dann auch aus Mitau ab.
Ja, noch vielleicht ein bisschen familiärer Background zum Louis Antoine. Er war nämlich der Sohn des jüngsten Bruders von Ludwig dem 16., nämlich vom Karl dem 10. Ja, und jetzt dann befinden wir uns immer noch in Kurland.
Und es kann auch nicht dort alles.
So reibungslos von der Bühne gehen.
Ihr
Nee.
wisst, wie das ist auf Kur.
Nämlich kommt es dann ein bisschen ja, zu einem kleinen Fauxpas. ein Kammerdiener vom Ludwig, wir sind wieder beim Ludwig dem 18., macht sich nämlich in einem Brief über den Zahn, über den russischen Zahn lustig. Und so wurden dann im eisigen Winter des Jahres 1801 alle Franzosen aus dem Jagdschloss ausquartiert.
Die Marie-Therese verkauft dann ihren gesamten Schmuck deutlich unter dem Wert.
Ja.
Und sie kriegen allerdings vom preußischen König, den Wilhelm II., schließlich im von Preußen besetzten Warschau Asyl. Und dort hat sie dann unter sich einen 40-köpfigen Haushalt, inklusive ihrem Ehemann.
Ja, der ist dann wieder dazugestoßen. Und für den und auch für den Ludwig den 18. hat sie dann auch die Finanzen übernommen und das da alles geregelt und hat sehr sparsam haushalten müssen.
Dann, wir haben vorher schon angesprochen, dass sie mit der Marie-Louise ganz gut war. Deren Hochzeit mit dem Napoleon trifft dann die Marie-Therese schon sehr hart. Und als der Napoleon dann 1815 abgesetzt worden ist und nach Elba verbannt wurde, wurde der Ludwig der 18. auf den Thron gerufen und sie begleitet ihn auf der Reise nach Frankreich. Und da heißt's:
Sie ersetzt dem König eine Armee von 100.000 Mann.
Die Ankunft in Paris war für die Marie-Therese sehr emotional. Sie war ihm einst die erste Dame des Landes gewesen, dann wurde ihr dort die Familie genommen und nun wurde sie ständig und überall daran erinnert.
Ja, da gibt es zum Beispiel auch diese Geschichte, dass der Dr. Perrin, das war der Arzt, der damals den Körper des Bruders von ihr obduziert hat nach dessen Hinrichtung, der hat ihr auf einer Audienz dann das entnommene Herz von ihm übergeben wollen. Es ist sehr geschmacklos und
Der hat es wahrscheinlich lieb gemeint.
ja, aber es ist halt, wenn man sich das so vorstellt, und da in ihrer Haut zu stecken
Ja.
und da eben wieder in Paris zu sein und wirklich überall solchen Situationen zu begegnen. Sie ist ja auch an verschiedenen Statuen vorbeikommen von ihren Eltern oder von
Gestürzten
Inschriften,
Statuen.
ja, oder
Ja.
Inschriften oder und es ist halt ständig wieder auf sie, ja, einprasselt. Sie hat dann aber bei der Nachricht von der Rückkehr von Napoleon, der ist ja dann von Elba wieder nach Frankreich zurückgekommen.
Was wir in der Marie-Louise-Folge ein bisschen genauer behandeln.
Und da hat jetzt eben die Marie-Therese versucht, Offiziere und Soldaten an die Treue für den König zu erinnern, womit sie aber nur sehr mäßigen Erfolg hat. Und nach dem endgültigen Fall von Napoleon hat sich die Marie-Therese irgendwie interessanterweise dazu entschieden, keine Gnade für die Verräter walten zu lassen, die dann schlussendlich erschossen worden sind.
Nach dem Tod des Königs folgt dann eben der Schwiegervater von der Marie-Therese, nämlich der vorher besprochene Karl X., 1824 auf dem Thron. Und die Marie-Therese und der Louis-Antoine werden dann eben mit 45 bzw. 49 Jahren Dauphin und Dauphine.
Also sehr alt eigentlich,
Sehr
um
alt für
Dauphin
die
und Dauphin
Zeit.
zu werden. Ja, und in dieser Zeit wurde beobachtet, dass die Marie-Therese einen sehr unruhigen Charakter entwickelt hat. Sie war zum Beispiel auch bei den Frauen am Hof für ihre sehr scharfen und schroffen Antworten und Kommentare gefürchtet. Allgemein hat sie eben sehr kaltherzig gewirkt. Obwohl sie, muss man auch erwähnen, sich sehr für die, ja, Armen und Bedürftigen eingesetzt hat.
Also so, sie hat beispielsweise die Hälfte ihrer Jahreseinkünfte von 300.000 Francs an Arme und Bedürftige weitergegeben. Dann holt sie praktisch die Revolution ein bisschen ein, weil eben unter der ja, rückschrittlichen Regierung von Karl X. Bricht eine erneute Revolution aus.
Das Ganze nur 41 Jahre nach der ersten Französischen Revolution.
Und der Karl sollte jetzt eben zurücktreten und seinen 10-jährigen Enkel, den Henri, den Herzog von Bordeaux, übergeben. Allerdings konnte ja er rechtlich seinen So Sohn nicht übergehen. Und somit gibt es da ganz witzige Dokumente, wo eigentlich drei Königsunterschriften oben sind, nämlich Karl der Zehnte,
Der eben zurücktritt.
Ludwig der Neunzehnte.
Also das ist der Louis Antoine mit seiner Nummerierung als König.
Und Heinrich der Fünfte, also der Henri. Das Ganze, ja, hält halt nicht so wirklich, muss man sagen. Und dann fliehen sie halt nach England ins Exil.
Da hat aber wieder die Marie-Therese sich wieder sehr ja, für die französische Krone eingesetzt und hat eben sehr versucht, ihren Neffen, den Henri, eben dazu zu verhelfen, was aber nicht ganz funktioniert hat.
Und jetzt wird Wien wieder interessant, nämlich reist die Marie-Therese erneut nach Wien, um beim Kaiser Franz um Asyl zu bitten und freundet sich dann, nachdem sie das bekommen hat, am Wiener Hof auch mit der Erzherzogin Sophie an.
Die französische Familie wurde nun vom Kaiser Franz im Prager Hradschin untergebracht, wo die Tage der Familie sehr monoton verlaufen sind.
Da muss man sagen, das ist eigentlich schon eine erstklassige Unterbringung, da jetzt da auf der Prager Burg, praktisch dort im Königspalast, jetzt unter Anführungsstrichen.
Aber es hat halt nicht sehr viel zu tun gegeben für die Franzosen.
Also waren jetzt sehr monotone Tage. Und nach dem Tod vom Kaiser Franz folgte dann der Ferdinand der Gütige am Thron nach. Und da ist dann eben die Familie auch aus dem Hradschin geworfen worden. Und sie sind dann.
Okay, darf ich kurz einwerfen? Das war auch eine lustige Geschichte, weil der Ferdinand hat gemeint, ja, es ist jetzt viel zu wenig Platz im Hradschin, obwohl, weiß ich nicht, wie viele Räume, 40 plus Räume oder so dort sich befinden. Und das hat auch eben alles für sich selbst beansprucht.
Natürlich.
Eigenbedarf.
Ja, tu mal den lieben Ferdinand nicht schlecht reden.
Nein, er wird schon seine
Aber
Gründe gehabt haben.
ja, also man weiß nicht, ob wir mal eine Folge über ihn machen, aber er ist ja auch bekannt dafür, dass er sehr vom Inzest gezeichnet war, ihm auch geistig davon gezeichnet war. Also.
Wieder zurück zu Marie-Therese und zum Louis-Antoine. Die sind jetzt dann anschließend nach Görz ins Schloss Grafendorf gezogen.
Also da sind wir im heutigen Slowenien oder an der slowenisch-italienischen Grenze heute. Görz ist, glaube ich, aufgeteilt auf Slowenien und Italien heute.
Aber damals war es noch bei
Ja,
Österreich.
genau, und also auch Teil der Erblande damals noch.
Ja, dort auf dem Schloss Grafendorf verweilt jetzt dann die Familie bis zum Jahr 1836, wo der an Cholera erkrankte Karl der Zehnte, also der Schwiegervater von der Marie-Therese, verstirbt. Nun meldet sich aber der Louis-Antoine.
Also, wie gesagt, vorher haben wir gesagt, er kann ja nicht umgangen werden, jetzt in der Thronfolge, darum auch diese komische Unterschrift mit drei Königen, oder? Und er wollte nun den Titel des Königs annehmen, weil sein Thronverzicht ja nur mit Erpressung zustande gekommen sei, aber er möchte auch jetzt keine Rechte und so weiter halt haben, solange das Unglück in Frankreich andauere. Also halt auch keine Pflichten.
Ja, also den Titel. Wir haben ja vorhin schon den Henri, den Herzog von Bordeaux, erwähnt, der ja als Heinrich der Fünfte in Frankreich regieren sollte. Das war der Sohn vom ermordeten Sohn vom Karl den Zehnten, nämlich vom Charles Ferdinand d'Artois. Und seiner Gemahlin, der Maria Carolina von Neapel, Sizilien. Das sind jetzt sehr viele Namen. Ich hoffe, ihr blickt's durch. Auf jeden Fall dieser 13-jährige Henri und seine 14-jährige Schwester, die Louise, die bleiben jetzt dann bei der Marie-Therese und beim Louis-Antoine. Und die Marie-Therese wird eben zur Ziehmutter von den beiden Kindern.
Und genau, die haben auch inzwischen ihren Wohnsitz verlagert ins Waldviertel, nämlich nach Kirchberg am Walde.
Ja.
Liebe Grüße dorthin.
Am 10. Dezember 1843 erkrankt nun der Herzog, / König, Louis-Antoine, ernstlich an Krebs und verstarb dann schließlich, größte Qualen leidend, am 3. Juni 1844.
Und das hat dann tatsächlich die Marie-Therese, die ja jetzt schon sehr kühl in ihrem Naturell war, sehr erschüttert.
Und sie hat dann auch gar nicht mehr im Schloss Görz bleiben können, weil das hat sie irgendwie alles so erinnert an ihren Mann, was man vielleicht doch gar nicht so von ihr glaubt, dass sie da doch so eine ernste Beziehung zu ihm hat. Jedenfalls hat sie dann beschlossen, nach Frohsdorf in Niederösterreich umzuziehen und dort ein stattliches Schloss zu erwerben.
Dass sie eben jetzt als Königin Witwe bewohnt und das sich zu einem kleinen Versailles entwickelt. Also nur um jetzt die Verwirrung da zu beseitigen, zwecks Waldviertel und Görz. Das eine ist halt Sommer und das andere ist halt die Winterresidenz und so weiter.
Genau.
Man kennt es ja eben.
Und Görz hat es jetzt eben aufgegeben, um in Frohsdorf bei Niederösterreich zu wohnen. Und den Hofstaat, den sich jetzt dann die Königin Witwe im Schloss Frohsdorf aufgebaut hat, hat in etwa 80 Personen umfasst.
Ja,
und die Marie-Therese hat eben sehr streng an dem französischen Zeremoniell festgehalten.
Und auch an ihrem Narrativ über die französische Revolution.
Und ganz interessant ist vielleicht auch so eine Aussage eines Zeitzeugen über die Marie-Therese in diesem Abschnitt ihres Lebens.
Die hohe Tochter des Märtyrerkönigs ist jetzt 67 Jahre alt. Ihre aufrechte Figur ist durch das Alter nicht gebeugt. Sie hält sich gerade, bewegt sich leicht mit großer Würde und Majestät. Ihr noch immer üppiges Haar hat nur wenige Silbersträhnen. Sie trägt darüber meist ein Spitzenhäubchen. Ihre Augen wirken dunkel, aber ihr Teint ist rosig. Im Allgemeinen strahlt sie eine große Traurigkeit aus. Sie lächelt selten. Sie ist ein Beispiel großer Sanftheit, Geduld und Güte. Jedenfalls hat sie auch relativ viel Besuch dort, darunter eben auch die Erzherzogin Sophie und den Ferdinand, den Franz Josef, also die beiden Söhne von der.
Ferdinand Maximilian, der zukünftige Kaiser von Mexiko.
Was unsere allererste Folge war.
Ja.
Also wer sich das noch antun möchte.
Dem steht es gerne frei. Und trotz der vielen Besucher, die sie da bekommt, fühlt sie sich eigentlich sehr einsam und hat sich auch immer mehr von ihrer Umgebung abkapselt. Sie hat außerdem nur noch schwarze Kleidung getragen.
Ich habe so viele Tränen vergossen, ich habe keine mehr übrig, schreibt sie.
Sie hat dann am 1. Juli 1851 ihr Testament verfasst und ist dann am 13. Oktober desselben Jahres an einer Lungen- und Rippenfellenentzündung erkrankt und hat auch Schüttelfrost bekommen und ist dann nur wenige Tage später an einem Sonntag, dem 19. Oktober 1851, um etwa 11.17 Uhr im Alter von 73 Jahren verstorben.
Sie ist dann beigesetzt worden in Görz im Franziskanerkloster Kostanjevic, also wie gesagt heute in Slowenien besichtigbar, in der dortigen Bourbonengruft. Also da sind der Karl X., der Henri bestattet, auch die Frau vom Henri, lustigerweise, die auch Maria Therese heißt und eine Österreich-Este ist. Also auch da hat es dann eine Ehe zwischen Habsburgern und Bourbonen gegeben.
Sie hat sich ja auch selbst dafür eingesetzt, dass die Bourbonen, die damals im Exil gestorben sind, also wie du schon erwähnt hast, ihr Schwiegervater, der Karl X. Und auch ihr Ehemann, dass die eben dort begraben werden, oder?
Genau. Also das ist eigentlich ein Reiseziel, das ich einmal gerne hätte, dass ich mir gerne mal die Bourbonengruft dort anschauen gehe
Interessant.
und auch die anderen Bourbonengrüfte, die es gibt. Du hast ja in der Kathedrale von Triest, hast du ja die karlistischen Thronprätendenten von Spanien begraben, die eben auch Bourbonen waren, klarerweise. Und in Niederösterreich gibt es ja auch noch einiges, wo Bourbon Parmas begraben sind, die ja dann auch später in Österreich den Exilsitz eingenommen haben. Und wir haben in der Steiermark auch die, sie kommt glaube ich hier vorher in der Folge vor, die Maria Carolina von Bourbon Sizilien. Die
Neapel, Sizilien.
hat
Die
einen,
Mutter vom Henri,
genau, ja.
Herzog von Bordeaux.
Genau, die hat sich dann ja einen zweiten Mann genommen, den Lucacelli, oder so irgendwie einen italienischen Adeligen, der eigentlich im Stand unter ihr war. Die haben sich dann in der Steiermark niedergelassen. Das heißt, in der Steiermark gibt es da auch, bin mir nicht sicher, eine kleine Gruft von den beiden eben. Auf einem ganz normalen Friedhof, aber eine prunkvolle Gruft dort. Ja, also können wir vielleicht einen Ausflug einmal, so eine kleine Bourbonentour machen.
Ihr seht schon, der Tommy ist Spezialist für habsburgische Grabstätten. Und auch Grabstätten der Bourbonen scheinbar.
Ja, also so grundsätzlich Fürstengrabstätten und so weiter. Gut, aber jetzt, wo wir bei so einem dunklen Thema angekommen sind, haben wir auch noch ein dunkles Kapitel, was die Marie-Therese betrifft, nämlich den Mythos der Dunkelgräfin.
Ja, ich habe euch ja zu Beginn der Folge gesagt, merkt euch den Namen Ernestine Lambrequet. Und jetzt rückt sie wieder in den Vordergrund. Also, aufgrund des vermeintlichen Missbrauchs während der Gefangenschaft haben sich einige Gerüchte gebildet, dass die Marie-Therese unter psychischen Problemen gelitten hat. Und dadurch soll es ihr angeblich nicht mehr möglich gewesen sein, dass sie ihren Pflichten nachkommt. Deswegen wurde sie mit der angeblichen Halbschwester der Ernestine Lambrequet, die ja eigentlich die Adoptivtochter von Ludwig und Marie-Antoinette war und eben nicht das leibliche Kind
Also
von Ludwig,
eben die Spielgefährtin von ihr.
die ja 1789 an den Hof kam und dann adoptiert wurde, ausgetauscht. Also die Ernestine und die Marie-Therese wurden quasi miteinander vertauscht und somit hat dann auch die Ernestine anstelle von der Marie-Therese die Ehe mit dem Louis Antoine geschlossen und sie im Zuge dessen auch vertreten.
Die beiden sollen vertauscht worden sein. Und was soll dann mit der Marie-Therese passiert sein?
Ja, die soll angeblich mit ihrem Begleiter, einem gewissen Grafen Wavell de Verseille, der sich dann nach seinem Tod auch nicht mehr als Graf, sondern nur als Diplomat entpuppt hat, nach Hildburghausen in Thüringen gezogen sein, wo sie dann bis zu ihrem Tod im Jahr 1837 ein streng abgeschottetes Leben hat führen müssen. Also sie hat da stets einen Schleier getragen und hat auch nie Kontakt mit den Dorfbewohnern gehabt und deshalb hat sie dann auch den Beinamen Dunkelgräfin bekommen.
Von der Unbekannten, also der Dunkelgräfin, die offiziell als Sophia Botta bekannt war, gab es eben keine Dokumente oder Hinweise auf ihre wirkliche Herkunft, die gefunden wurden. Allerdings hat dann 2012 der Stadtrat und am 15. Oktober 2013 dann auch auf Antrag des Mitteldeutschen Rundfunks in Thüringen ein DNA-Test stattgefunden, wo eben DNA-Proben der verstorbenen Dunkelgräfin zuerst mit der Linie Maria Theresias, sogar aus der Großmutter, vorgenommen worden sind und danach der DNA-Abgleich mit Proben aus dem Herzen von Ludwig dem 17., also dem Bruder, gemacht worden sind. Und ja,
Die
Also.
DNA von dem, darf ich kurz einwerfen, ist ja bereits im Jahr 2000 untersucht worden und mit lebenden Nachfahren abgeglichen worden. Also da kann man sich eben sicher sein, dass Ludwig der 17., ja, der ist, der dort zu liegen scheint.
Ja, und das Ergebnis war, es gibt keine Übereinstimmung in allen Fällen. Das heißt, die Dunkelgräfin war eigentlich nicht die Marie-Therese.
Und man weiß eigentlich noch immer nicht, wer sie eigentlich war. So viel dazu.
Aber es ist ein schöner Mythos auf alle Fälle.
Ja, und jetzt sind wir wieder am Ende unserer Folge. Wir hoffen, dass euch die Folge auf jeden Fall gefallen hat. Teilt uns das auf jeden Fall mit in irgendeiner Art und Weise, wie ihr uns kontaktiert.
Also wir haben Instagram, @diekronleuchter, Facebook, die Kronleuchter. Schreibt es mir unbedingt, wenn ihr eine musikalische Aufführung von Kompositionen der Marie Antoinette irgendwo habt.
Und wenn euch unser Podcast gefällt, freuen wir uns auch über eine kleine finanzielle Unterstützung. Das ist möglich über PayPal, slash die Kronleuchter. Und dann bedanken uns fürs Zuhören, wünschen euch alles Gute und hören uns das nächste Mal mit
Mit den Basics Folgen
Basics-Folgen.
geht es endlich weiter.
Ja.
Bis dorthin alles Gute, viel Spaß
Und
und
tschüss.
macht es gut. Und die Familie wurde nach der Enthauptung von König Ludwig am 10.
Ja, nach
August.
Enthebung, nicht nach
Ah,
Enthauptung.
fuck.
Noch ist er noch nicht enthauptet worden.
Am 19. Dezember 1773.
Was?
Ups, das ist ja 8. Ich kann echt kein Französisch.
Bei mir ist auch schon ein paar Jahre her, also.
Bei mir ist es mein ganzes Leben her. Also ich finde, die hätten einfach alle Latein sprechen sollen.
Dem späteren Ludwig, dem. Was ist das für Zahl?
Was ist das für ein Wort?
Da habe ich mich, glaube ich, vertippt.
12 Tiegel Pomade.
22.
Entschuldigung, 22 Tiegel Pomade, 12 Töpfe Puder.
18. Was hast du mit
Fuck.
12?
Nach dem Tod des Königs folgt dann eben der Schwiegervater von der Marie-Therese, nämlich der vorher besprochene Karl X. 1824 auf dem Thron, und die Marie Antoinette und der
Marie Antoinette,
Marie Antoinette.
die ist schon lang tot, Tommy.
So, dann gehen wir mal das Licht einschalten.
Gott, was du, wie ich mich gerade geschreckt habe. Auf einmal geht das Licht aus. Wir sitzen im Stockdunkeln. Also wir sitzen da gerade in so einem Kinosaal zum Aufnehmen. Und es ist echt ein bisschen gruselig.
Es ist nämlich das Licht ausgefallen gerade. Also ich bin jetzt 29 Jahre alt und habe auch schon Silbersträhnen in den Haaren, also da hat sie sich dann eh gut gehalten. Ich habe schon vorher gesagt, ich bin scheinbar unter die Nekrophilen gegangen. Nein, aber es ist eine sehr, sehr interessante Sache mit den Grabstätten, mit der Totenkultur und so weiter. Also die Lektion, die ihr aus dieser Folge mitnehmen könnt, ist: passt auf, wem ihr euer Herz schenkt.